Hier, Matthias, den kennst du bestimmt noch nicht. Sagt ein Gletscher zum anderen, du schuldest mir noch 1000 Euro. Sagt der andere, ja, gib mir noch ein paar Tage, da bin ich wieder flüssig.
Okay.
Ja, okay, der war ziemlich schlecht.
Ja, gut, er war ein bisschen schlecht.
Danke, aber Humor und Klimawandel, das können andere besser als ich, ja.
Ich hoffe das mal.
Auf jeden Fall und das ist sogar sehr erfolgreich. Also Humor ist nämlich ein gutes Mittel, um Klima- und Umweltthemen zu pushen und deshalb gucken wir jetzt da mal genauer drauf.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Matthias Wurms.
Und Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir berichten ja hier immer darüber, was aktuell wichtig ist im Bereich Klima und Natur. Und jetzt kommst du mit so flachen Witzen über den Klimawandel,
ja,
mal ehrlich.
Tut mir jetzt schon leid, aber das hatte ja seinen Grund. Also es gibt nämlich einige Forschungen dazu, wie man es schaffen kann, so schwere Themen wie die Klimakrise und den Artenschwund überhaupt in unsere Köpfe zu bekommen.
Du meinst, wenn wir erstmal drüber lachen, also wenn wir drüber lachen, ja, okay, dann schalten wir nicht sofort ab, wenn wir mal wieder eine schlechte Nachricht zum Klimawandel hören.
Genau, und da kommt der Humor ins Spiel. Also der Late-Night-Host John Oliver aus den USA, der hat in seiner Sendung Last Week Tonight schon mal gesagt, dass die üblichen Wege, Menschen bei dem Thema zu erreichen, halt schwierig sind.
The problem with climate change is that the usual symbols that we use don't do much to fix or help. It's either a graph that's difficult to understand or a sad polar bear on a small piece of ice. And it's hard to get emotionally fired up over that. I don't even know that bear. He could be a dick.
Es gibt halt so Grafiken zum Klimawandel, die schwer zu verstehen sind, sagt er, oder Bilder von einem traurigen Eisbären, der auf einer kleinen Eisscholle sitzt. Ja. Aber da ist es halt schwer, eine emotionale Verbindung aufzubauen, meint John Oliver. Er würde den Bären ja gar nicht kennen. Das könnte ja so voll der Arsch sein im Grunde.
Das ist schon hart. Also ja. Ich werde immer traurig, wenn ich diese Eisbärenbilder sehe. Also ich bin da schon emotional angefasst. Mhm. Deswegen finde ich es jetzt schon auch ein bisschen makaber, was der erzählt. Ja, also ich mache jetzt hier mal die Spaßbremse, okay? Das Problem ist ja doch tatsächlich da. Also das Eis an den Polen schmilzt ja wirklich. Und dann werden am Ende auch noch irgendwelche Eisbären persönlich beleidigt.
Ja, oder warte mal, hier werden auch noch Vögel beleidigt. Ist ein Stand-up-Comedy-Auftritt von Christoph Fritz.
Was bei den ganzen Diskussionen rund ums Klima aber meiner Meinung nach vergessen wird, dass man nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere in die Verantwortung ziehen sollte. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass es im Jahr 2020 inmitten der Klimakrise immer noch Tiere gibt, die jeden Winter mehrere tausend Kilometer in Richtung Süden fliegen? Nur um dort Urlaub zu machen, also da frage ich mich schon, können die nicht Bahn fahren? Und jetzt kommt die Pointe. Die heißen sogar Zugvögel.
Also das ist schon lustig. Ja, ich höre auch zu, gebe ich zu. Ja, aber am Ende frage ich mich doch, hilft das beim Thema irgendwie weiter? Also hat man dann am Ende kurz gelacht, aber dann? Also da folgt ja jetzt eigentlich noch nichts draus. Das hilft ja eher beim Verdrängen, wenn ich jetzt mal behaupte, dass es eigentlich um wichtige Themen geht. Was bleibt denn da hängen?
Ja. Naja, also sowas Lustiges, das bleibt einfach besser im Gedächtnis als eine trockene Abhandlung über klimaschädliche Effekte von Flugzeugen bei Mittelstreckenflügen oder so.
Okay.
Also der Lerneffekt, der ist größer, wenn immer mal wieder Humor eingestreut wird. Das ist eine grundlegende Erkenntnis aus der Kommunikationsforschung. Und durch Comedy kann man auch viel mehr Menschen erreichen. Also gerade solche, die sich eigentlich nicht für Themen wie Klimawandel oder Nachhaltigkeit interessieren. Eine Übersichtsstudie aus den USA, die zeigt, dass solche Themen trotzdem dann bei diesen Leuten ankommen, wenn die Themen sozusagen in Humor eingewickelt werden.
Okay, aber trotzdem, die Frage ist doch, ob dadurch auch eine Aktion entsteht. Also ob wir zum Beispiel dann umweltbewusster handeln, nur weil wir den Witz über Eisbären gehört haben. Oder ob sich jemand vielleicht sogar politisch einsetzt für die wichtigen Themen. Das passiert doch dann eher selten, oder? Wenn man mit Witzen so an der Oberfläche bleibt.
Ja, also da hast du vermutlich recht. Also zumindest gibt das die aktuelle Studienlage nicht her. Aber in Großbritannien gibt es jetzt eine interessante Mischform, also ernst und lustig. Mhm. Da trägt zum Beispiel ein Klimaforscher vor, was er sonst auch so vortragen würde, also die ganz reale Bedrohungslage eben. Und eine Komikerin, die gibt zwischendurch immer wieder so Punchlines dazu. Die versucht das mit Humor auf den Punkt zu bringen. Das klingt dann zum Beispiel so mit dem Klimaforscher Mark Maslin und der Comedian Joe Brandt. Da sagt der Klimaforscher, dass 1 Billion Dollar an Steuergeldern jährlich als Subventionen an die Öl- und Gasindustrie gehen.
The fossil fuel industry has a grip on many politicians. In fact, governments subsidize them with our taxpayers' money over $1 trillion a year.
We are paying a bunch of rich dudes $1 trillion a year to fuck up our future. I'd do it for that money. When can I start?
Die Comedian, die übersetzt das dann mit, wir zahlen ein paar reichen Typen 1 Billion Dollar, um unsere Zukunft zu schrotten. Mhm. Für das Geld würde ich es auch machen. Also wo kann ich da anfangen?
Ja, ich auch. Ja, nein, vielleicht nicht. Okay, oh aber ja.
Ja, und später sagt sie auch noch, nicht mal die Dinosaurier, die haben ihre eigene Auslöschung subventioniert.
Okay, also ehrlich, das finde ich mega. Ja. Erstmal bleiben die da alle bei ihrer Rolle. Der Klimaforscher ist seriös, die Komikerin ist lustig, mhm, und zwar richtig lustig, finde ich. Aber es bleibt einem halt im Halse stecken, das Lachen. Das ist wahrscheinlich auch genau der Punkt. Ja, da wird nichts vermischt. Sie bringt es einfach nur dahin, wo es hingehört. Also
genau.
Sie sagt einfach mal die Wahrheit, die dahinter steckt.
Ja, und durch diese Form rücken die Klimafachleute auch viel mehr in den Mittelpunkt. Also die bekommen plötzlich Auftritte zur besten Sendezeit. Die werden zusammen mit den Comedians in Talkshows eingeladen, in denen die sonst nie gelandet wären, mhm, und werden dann einem breiteren Publikum überhaupt auch erstmal bekannt. Also die Namen von Klimaforscherinnen und Forschern, die kennt ja sonst kaum jemand.
Stimmt.
Aber dadurch haben sie halt die Chance, ihre Themen besser zu verbreiten.
Ja, könnte so funktionieren, kann, mhm, ich mir vorstellen. Also auf die Art kann man ja auch lustige Memes oder Insta-Posts machen. Und vielleicht hilft es ja auch einfach, das mal lustig anzugehen, weil es gerade so schwierig ist, das Thema überhaupt hochzuhalten zwischen den vielen anderen Krisen. Vielleicht ist da positive Aufmerksamkeit erstmal besser als nichts.
Ja, und die übliche Berichterstattung über schlechte Klimaprognosen, also die gibt es ja parallel weiter. Es gibt durchaus noch die Möglichkeit, sich dann abseits von Comedy auch mal ernsthaft, mhm, mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen.
Ja, fangen wir doch gleich mal damit an. Ernsthaft hier. Es geht jetzt nämlich mal um ein echtes Männerthema.
Ja, das sagst du jetzt nur, weil jetzt heute ausnahmsweise mal zwei Männer hier sitzen.
Ja.
Keine Frau.
Ja, warum nicht? Ja. Aber hey, ich kenne auch Frauen, die das mögen. Es geht jetzt nämlich um Raketen, um Weltraum, eine Mondlandung, also das ganze Programm.
Ja, hoffentlich das Ganze. Also jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist die erste Mondmission aus den USA seit 50 Jahren nämlich gerade so im Anflug, ein paar Stunden noch vor der Landung, wenn der, okay, Lander Nova C vom Unternehmen Intuitive Machines sanft auf dem Mond aufsetzt, dann wäre das die erste erfolgreiche kommerzielle Mondlandung der Raumfahrtgeschichte. Einige andere Versuche von Privatunternehmen, die waren ja zuletzt gescheitert.
Ja, aber so oder so wollen wir jetzt mal gucken, was diese ganzen Weltraumflüge eigentlich für Umwelt und Klima bedeuten. Das werden ja immer mehr. Es geht ja nicht nur um Flüge zum Mond. Es werden auch immer mehr Satelliten ins All geschossen und jetzt auch Weltraumtouristen.
Ja, Weltraumtouristen, ja, ja, richtig. Ja, das ist für die ganz Reichen offenbar der ganz neue heiße Scheiß. Aber für die Umwelt ist das möglicherweise nur, ja, Scheiß. Also ich bin ja schon fasziniert, also vom Weltraum und von der Forschung drumherum. Aber jedes Mal, wenn ich da so eine Rakete starten sehe, dann denke ich schon, oh, krass, also was da alles so rausgepustet wird beim Start. Und dann fliegen die Dinger ja auch noch viel höher als Flugzeuge. Und von denen wissen wir ja auch schon, dass die Abgase da oben mehr Schaden anrichten als unten am Boden.
Ja, tatsächlich. Es gibt einige Studien dazu, was bei so einem Raketenstart eigentlich in die Atmosphäre gepustet wird. Ich habe mir die mal angeschaut. Zum Beispiel haben zwei Forscher aus Zypern mit Hilfe von Simulationen untersucht, was die Abgasfahne einer Falcon 9 Rakete von SpaceX anrichtet, wenn die bis zu 67 Kilometer hochfliegt. Die Falcon 9 wird mit flüssigem Sauerstoff angetrieben und mit einem Kohlenwasserstoff gemischt, das ist ähnlich wie Kerosin.
Kerosin, das heißt Flugbenzin, das, genau, ist also letztendlich ein fossiler Brennstoff. Ja.
Ja, und so wirkt er leider auch. Also es entstehen unter anderem Stickoxide und CO2 und Ruß. Und bei der Simulation kam raus, bis zu einer Höhe von 10 Kilometern bleiben vor allem Stickoxide in der Atmosphäre zurück. Aber zwei Drittel der Abgase von Raketen, die sammeln sich in 15 bis über 50 Kilometer Höhe, also in der Stratosphäre und auch der Mesosphäre. Mhm. Das ist dann vor allem CO2 und das bleibt da oben bis zu 120 Jahre lang und wirkt halt als Treibhausgas.
Boah, und der Ruß, der landet dann auch ganz oben, oder?
Ja, und der ist da oben leider besonders schädlich. Da wirkt er nämlich viel stärker als auf der Erde. Simulationen haben ergeben, dass Rußpartikel in der Stratosphäre die Erde 500 Mal so effektiv, sagen wir mal, erwärmen, ja, wie nahe dem Erdboden. Und das führt dazu, dass Raketen inzwischen für 6% der Erderwärmung durch Ruß verantwortlich sind, obwohl, mhm, sie zum weltweiten Ruß Ausstoß nur 0,02% beitragen.
Okay, und welchen Anteil hat dann der Ruß an der Erderwärmung? Also wie wichtig ist das?
Also für den Weltklimarat ist Ruß nach CO2 und Methan der drittwichtigste Faktor bei der menschengemachten Erderwärmung. Also der Klimarat geht davon aus, dass Ruß für ein Fünftel der Erwärmung verantwortlich ist, mhm, weil er halt verhindert, dass die Erde Wärme ins All abgibt und weil er am Boden außerdem dafür sorgt, dass Sonnenstrahlen schlechter reflektiert werden. Auf der anderen Seite muss man sagen, sorgt Ruß auch dafür, dass sich mehr Wolken bilden und die haben wiederum einen kühlenden Effekt. Also es ist schwierig, das ganz genau zu bestimmen.
Okay, aber das alles heißt dann ja doch, wir haben da oben an der Grenze zum All die gleichen Probleme wie mit Verbrennungsmotoren auf der Erde. Also, mhm, nur, dass die Motoren dann halt viel größer sind, Raketen, ja, und dass Treibhausgase und Ruß genau dahin gebracht werden, wo die besonders viel Schaden anrichten. Mhm. Geht es denn auch anders? Also kann man vielleicht einen anderen Treibstoff nutzen?
Also ja, es gibt auch andere Treibstoffe, aber die meisten sind leider nicht besser. Mhm. Im Gegenteil, früher wurden vor allem sogenannte Feststoffraketen benutzt. Feststoff heißt, dass der Treibstoff fest ist, so wie bei Silvesterraketen. Mhm. Solche Raketen sind einfacher zu bauen und zu handhaben, aber die sind oft noch umweltschädlicher als die mit Flüssigtreibstoffen, weil dann da Chlorwasserstoff, Schwefelverbindungen und andere giftige Stoffe freigesetzt werden. Mhm. Wobei die Flüssigtreibstoffe ein anderes Problem haben, die schädigen nämlich stärker die Ozonschicht. Also man kann insgesamt sagen, überlegst dir gut, warum du eine Rakete zündest. Die Folgen sind heftig.
Ja, das ist okay, schade. Ja. Aber insgesamt dürften die Folgen ja eigentlich nicht so hoch sein, wie zum Beispiel beim Fliegen mit dem Flugzeug, weil das passiert ja dann doch viel öfter, das Flugzeugfliegen.
Ja, ja klar. Also es gibt rund 100.000 Flüge mit Flugzeugen pro Tag und im Moment so 100 bis 120 Raketenstarts pro Jahr.
Okay, das ist ja ein deutlicher Unterschied. Aber das wird ja auch bald deutlich mehr werden, also wenn es dann mehr private Weltraumflüge gibt, oder?
Absolut, ja. Also das Raumfahrtunternehmen von Richard Branson, von dem Virgin-Gründer, das plant bald 400 Raketenstarts pro Jahr. Die Firmen von Elon Musk und Jeff Bezos haben dazu noch keine Zahlen veröffentlicht, könnte ähnlich sein. Und dann kommen halt noch die ganzen Satelliten dazu. Und das alles führt dazu, dass die CO2-Emissionen durch die Raumfahrt schon jetzt jedes Jahr um fast 6% steigen. Und es gibt bisher auch keine internationalen Regulierungen, also Vorgaben, was zum Beispiel ein Treibstoff enthalten darf oder wie viel CO2 eine Rakete rauspusten darf. Die Firmen müssen nicht mal genau mitteilen, was sie tatsächlich rauspusten.
Das klingt ja schon nicht gut, wenn die CO2-Emissionen immer weiter steigen. Aber also immerhin fangen sie ja jetzt an, die Raketen wieder zu verwenden. Das ist ja schon mal ein Fortschritt in Sachen Umweltschutz und Ressourcenschonen,
oder? Ja, das stimmt. Und gerade für kleinere Raketen, zum Beispiel, die dann Satelliten ins All bringen, da wird auch mit neuen Hybridantrieben experimentiert, also einer Mischung aus Fest- und Flüssigtreibstoff. Und die sind zum Teil deutlich umweltfreundlicher.
Also es tut sich was, immerhin. Ja, und für die Forschung kann man ja durchaus auch mal eine Rakete nutzen und die da hochschicken. Aber ich weiß nicht, also ob ich jetzt noch mehr Weltraumtouristen hören will, die jetzt ganz begeistert darüber berichten, wie klein und zerbrechlich die Erde doch aussieht von da oben, nachdem die da mit zig Tonnen von Abgasen raufgeschossen worden sind.
So, Klaus, von hoch oben im All kommen wir jetzt mal wieder runter auf den Boden der Tatsachen. Hier unten bei uns gibt es ja immer noch die meiste Luftverschmutzung. Aber die EU will jetzt mehr dagegen unternehmen.
Ja, es gibt nämlich eine grundsätzliche Einigung darüber, dass die Luftqualität in der EU besser werden muss. Die Richtlinie für die Luftqualität, die wird angepasst. Darauf haben sich Unterhändler vom EU-Parlament und vom Europäischen Rat geeinigt. Ein paar Gremien müssen dem Kompromiss aber noch zustimmen.
Und der Plan ist, dass die Grenzwerte für Luftschadstoffe strenger werden. Also es geht um Stoffe wie Feinstaub, Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid. Die werden zum Beispiel von der Industrie ausgestoßen. Sie kommen aber auch vom Autoverkehr. Feinstaub entsteht zum Beispiel auch durch Reifenabrieb und Stickoxide kommen von Dieselfahrzeugen.
Das ist immer noch ein sehr großes Problem, denn solche Luftschadstoffe, sagt der Europäische Rat, führen dazu, dass 300.000 Menschen in Europa jedes Jahr vorzeitig sterben. Ein Riesenproblem ist Feinstaub. Der kann zu Asthma führen, zu Bronchitis, zu Lungenkrebs, Herzinfarkten, Schlaganfällen und sogar zu Diabetes und Demenz. Feinstaub sorgt dafür die meisten vorzeitigen Todesfälle.
Aber der Kompromiss, der jetzt ausgehandelt worden ist, der ist nicht sonderlich ambitioniert. Die neuen Grenzwerte, die bedeuten zwar, dass ab 2030 zum Teil nicht mal mehr halb so viele Schadstoffe erlaubt sind, aber erstens können die EU-Staaten das noch um einige Jahre hinauszögern und zweitens sagt die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die Grenzwerte müssten noch deutlich strenger sein.
Ja, um da mal ein Beispiel zu nennen, wie sehr sich WHO und EU unterscheiden. Wenn man auf die aktuelle EU-Norm guckt, dann sind in Städten weniger als 1% der Bevölkerung zu hohen Feinstaubwerten ausgesetzt. Wenn man auf die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation guckt, dann sind es 97% der Bevölkerung, die zu viel Feinstaub einatmen.
Krass, große Lücke. Ja. Ja, also durch die Reform soll diese Lücke kleiner werden, aber sie wird danach immer noch bestehen. Dem Bundesverband der deutschen Industrie, dem sind diese strengeren Grenzwerte der EU aber jetzt schon zu streng, der sagt, die könnten zu unzumutbaren Eingriffen in die Wirtschaft führen. Die Deutsche Umwelthilfe sagt dagegen, dass die neuen Grenzwerte zu lax sind und der Kompromiss verantwortungslos.
Und eine neue Studie aus Großbritannien, die zeigt, dass da wohl auch nicht richtig global gedacht worden ist. Also die Studie hat nämlich aufgedeckt, dass die Industrienationen viele Luftschadstoffe einfach exportieren in ärmere Länder. Und zwar durch den Export von alten Autos, zum Beispiel nach Afrika.
Millionen von Autos, die hier durch die Abgasuntersuchung durchfallen würden, ja, die fahren dann in ärmeren Ländern einfach weiter. Da gibt's halt oft keine Regeln zu Abgasen. Okay, also die Autos werden da auch gebraucht, aber diese Länder, die leiden ja jetzt schon oft am meisten unter dem Klimawandel. Und dann stoßen unsere alten Autos da weiter Treibhausgase aus und sorgen vor Ort für noch schlechtere Luftqualität und damit noch schlechtere Gesundheit und vorzeitige Todesfälle.
Die Forschenden aus Großbritannien sagen, dass für Exportautos eigentlich die gleichen Regeln gelten müssten wie für die Autos, die hier bei uns unterwegs sind, damit halt weniger Schadstoffe exportiert werden. Dass so eine Regelung mal kommen wird, das ist aber sehr unwahrscheinlich. Die Forschenden sagen, dass das eine verpasste Chance ist und ein ethisches Versagen.
Was geht?
Puh. Jetzt haben wir viele schlechte Nachrichten schon wieder. Wir brauchen jetzt entweder einen guten Witz oder unter dem Motto, was geht, erzählen wir euch ja jede Woche, was schon gut geht oder was wir alle noch machen können, damit es besser geht. Und heute geht es um Kröten.
Ja, die sind nämlich gerade auf Wanderschaft, gemeinsam mit Fröschen und Molchen und anderen Amphibien. Das hat jetzt angefangen, die Krötenwanderung, und das dauert 2-3 Monate. Der Höhepunkt, der ist dann Mitte März.
Ja, die Kröten und Frösche, die sind nämlich aus ihrer Winterstarre aufgewacht, weil es nachts nicht mehr so kalt ist, und dann haben die vor allem eins im Sinn. Sex.
Und den haben die am liebsten im Wasser, weil die da dann auch leichen können. Das soll aber nicht irgendein Tümpel sein, sondern sie gehen dann dazu nach Hause, also zu dem Teich, in dem sie dann selber mal zur Welt gekommen sind.
Ja, das kennt man auch von Lachsen oder Aalen oder von Meeresschildkröten. Die sind manchmal Jahre unterwegs, weil sie um die halbe Welt schwimmen. Bei den Erdkröten sind es meistens nur ein paar Kilometer, aber das sind manchmal schon ein paar zu viel, weil der Weg oft über Straßen führt und das endet oft tödlich.
Und da kommt ihr ins Spiel und wir natürlich auch. Also wir können nämlich alle helfen, Leben zu retten.
Zuallererst mal, wenn es dunkel ist, langsam fahren im Auto. Ja, wenn ihr das Gefühl habt, da könnten Kröten unterwegs sein. Die sind nämlich nachts aktiv. Das kann im Wald sein, das kann aber auch in der Stadt sein. Manchmal stehen auch sogar Warnschilder an der Straße.
Wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, dann könnt ihr die Tierchen auch in die Hand nehmen und denen rüberhelfen. Also wenn ihr wisst, von wo nach wo ihr die tragen müsst.
Ja, ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht selber überfahren werdet. Klar, zuallererst. Das kann ja gerade im Dunkeln wirklich passieren. Mhm. Und ihr solltet beim Rübertragen keine offenen Wunden haben. Was die Kröten nämlich so glitschig macht, das ist ein Schutzschleim gegen Bakterien und Hautpilze. Und der reizt unsere Haut. Und deshalb auch nicht nach dem Krötentragen ins Gesicht fassen oder sonst wohin, wo es empfindlich ist.
Und was ihr auch machen könnt, ist den Naturschützern helfen, vom NABU oder vom BUND. Die haben an vielen Stellen so niedrige Zäune aufgestellt und manchmal auch Eimer in der Erde verbuddelt. Und wenn die Kröten dann den Zaun entlang laufen, dann fallen die da rein und dann kommen die Helferinnen und Helfer und tragen die Eimer dann über die Straße.
Ja, aber damit dürfen sie nicht zu lange warten. Die Eimer müssen im Grunde jeden Tag kontrolliert werden, vor allem wenn es mal länger trocken ist. Deshalb können die auch immer eine helfende Hand gebrauchen. Das hat auch Sascha Schleich, der ist Krötenexperte beim Naturschutzbund, im Deutschlandfunk erzählt.
Es werden immer Helfer gesucht. Am besten wendet man sich da an die entsprechenden Landesgeschäftsstellen. Die haben den besten Überblick, an welchen Zäunen noch Leute gesucht werden.
Wir haben auch einen Link zum NABU in die Shownotes gepackt. Aber bevor wir uns mit den Kröten dann aufmachen in die Natur, da möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen, der sich wie wir mit ganz großen Fragen im Leben beschäftigt. Carpe Watts, der Sinn-Podcast.
In dem Podcast geht es um Sprüche, die wir alle kennen. Sowas wie aus den Augen, aus dem Sinn oder träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Das sage ich mir auch oft.
Ja, na dann hör mal rein. Also die Hosts, das sind Laura und Dennis. Dennis ist Philosoph und für den tieferen Sinn hinter den Sprüchen zuständig. Und in jeder Folge nehmen die beiden einen Spruch auseinander und die fragen sich, wie viel Wahrheit steckt dahinter? Ist der Spruch hilfreich oder ist er vielleicht sogar schädlich?
Ja, wenn euch die Antwort interessiert, Carpe Watt, dein Sinn-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link gibt es auch bei uns in den Shownotes.
So, und zum Schluss noch die Frage, Matthias. Was hat dich heute so am meisten beeindruckt in der Folge? Was ist hängen geblieben?
Ja, also schon dieser Gag mit dem Klimaforscher und der Comedian, das fand ich schon krass, wie geil das funktioniert, wenn man die Dinge auf die Art auf den Punkt bringt. Und ja, eigentlich wünsche ich mir da tatsächlich mehr von. Das ist so.
Also nicht mehr von meinen Witzen, sondern lieber von den Profis.
Genau.
Okay, verstehe ich.
Und bei dir?
Bei mir war es, glaube ich, der Ruß. Also dass Ruß so eine wichtige Rolle spielt bei der Erderwärmung. Mhm. Gerade wenn er so weit oben da in die Atmosphäre geblasen wird, das fand ich schon beeindruckend.
Ja, stimmt.
Ja, und jetzt? Jetzt? Gehen wir mal ein paar Kröten suchen, oder?
Jo.
Deine Minute Natur.
Na, das klingt aber schon, als könnten wir welche finden.
Ja, da. Ich höre welche.
Ja.
Hatten wir ein Glück. So, ja, dann lass uns das jetzt mal weitermachen. Frösche suchen. Ja. Wir lassen euch jetzt mal damit alleine, mit diesem schönen Sound. Genau. Ich bin Klaus Janssen und sag Tschüss.
Jo, ich bin Matthias Wurms. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.